Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an diesem wunderschönen sonnigen Nachmittag. Und wir haben einen Chai-Tee vor uns, den uns eine treue Podcast-Hörerin, danke Rahel an dieser Stelle,
Grüße gehen raus,
geschenkt hat. Und zwar so eine Chai-Tee-Mischung und die werden wir jetzt live verkosten. Wir haben schon probiert.
Bei dem ersten Versuch unserer Aufnahme ist der erste Lille draufgegangen.
Auf jeden Fall, Emanuel, willst du mal sagen, wie findest du ihn?
Also, Chai-Tee trinke ich ja äußerst selten, bin ja wirklich Kaffeetrinker. Aber ich finde, jedes Mal, wenn ich Chai-Tee trinke, finde ich es eigentlich lecker und denke, warum trinke ich es nicht mehr? Ich weiß auch, warum ich es nicht mehr trinke, weil halt einfach im Chai-Tee Zucker drin ist. Ja. Das ist einfach nicht mein Ding.
Ja.
aber ich finde die Gewürzmischung, also Rahel, nicht schlecht.
Ja, die finde ich auch super.
Gut ausgewählt, ein bisschen spicy, aber sehr, sehr fein.
Ja, würde ich zustimmen. Ich mag auch diese Schafe.
Ist da Kardamom drin, würde ich sagen.
Ja, Ingwer wahrscheinlich. Nelke.
Mhm.
Nelke ist, glaube ich, das, was man so als
Nelke
Schaf,
ist gut.
Vielleicht auch Pfeffer.
Nein, Pfeffer ist auf jeden Fall drin. Das ist das, was du scharf spürst.
Ah. Ja, aber Nelke ist auch scharf. Also Ingwer auf jeden Fall.
Ja. Und klar, da ist sau viel Milch drin und so, halt wie das halt in einem guten Chai ist.
Ja, wobei es ist mehr Wasser als Milch, aber es sind, glaube ich, 3 oder 4 Teelöffel Zucker drin.
Igitt. Das wollte ich gar nicht wissen. Aber man darf das schon auch mal als Kaffeetrinker sich auch mal so eine Tasse Chai gönnen.
Also vielen Dank, Rahel, an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr. Und bevor wir jetzt...
Ihr dürft gerne, das wollte ich noch anfügen. Also, ihr dürft gerne dem Beispiel von Rahel folgen. Also, ich habe gar nichts dagegen, mal ab und zu was zu probieren, wenn ihr sagt, ich habe da eine ganz tolle Mischung.
Außer Alkohol.
Ja.
Oder würden wir das auch trinken live so vom Podcast?
Das Witzige ist, ich höre einen Podcast, wo die immer irgendeinen Wein verkosten, weil die das von hier hören.
Ja, das würde ich auch machen.
Geschenkt kriegen.
Also trockener Rotwein würde ich auch verkosten.
Okay, jetzt hat die Zilla gesagt, das würde ich schon auch mal probieren. Die Frage ist halt, wie... Schnell müssen wir damit schwätzen durch sein, bevor die Wirkung einsetzt oder so.
Ja, du kannst ja nur sippen.
Ja, also ja, genau. Genau, man kann ja einfach nur die Zunge benetzen. Gut, dankeschön.
Mhm. Und bevor wir jetzt in unser eigentliches Thema reinspringen, müssen wir natürlich noch ganz kurz auf den Wahlsonntag kommen.
Ihr wart ja alle nicht wählen, oder doch?
Ja, hoffentlich. Ich fand's, also das mal kurz, ne? Ich fand's total krass, dass einfach ein Drittel aller Bürger nicht wählen geht. Mhm. Weiß man eigentlich, ich habe mich gefragt, das ist bestimmt milieuspezifisch, oder? Weißt du das?
Soll ich dich jetzt auflaufen lassen?
Lass mich auflaufen, jetzt kommt's.
Ich war nicht wählen.
Nein!
Ja.
What? Emanuel, warum nicht?
Ja, dann sag du erstmal dein Ergebnis. Ich finde das Ergebnis in der Wahl ja auch interessant. Dann sage ich dir danach, warum ich nicht wählen war.
Ah, okay. Also was meine Erkenntnisse der Wahl oder was soll ich jetzt sagen?
Ja, was dir wichtig geworden ist.
Also ich fand's total spannend tatsächlich. Also wahrscheinlich alle von uns. Klar, offensichtlich dieser Rechtsruck, der so sichtbar ist, ne, dass CDU die stärkste Partei ist mit Abstand. Also dass CDU genauso oder die Union, CDU, CSU genauso stark ist wie die Ampelkoalition.
Ich würde schon widersprechen. Ich glaube nicht, dass es einen Rechtsruck gab.
Hm. Interessant.
Ja.
Okay. Auf jeden Fall, genau, und mit dann die zweitstärkste Partei, die AfD, trotz aller Vorwürfe und Diskussionen im Vorfeld. Und das fand ich schon mal interessant. Und ich fand spannend, jetzt auf Durlach bezogen, da wo wir wohnen, Emanuel und ich, da ist die Grüne die stärkste Partei. Und
was für eine Überraschung.
Richtig. Aber
das, wie immer.
Ja. Aber das fand ich dann interessant, wo ich gemerkt habe, so, okay, interessant, Durlach spiegelt nicht Deutschland wider.
Ja,
so.
In vielerlei Hinsicht.
Das war mal so meine Erkenntnis. Und was ich auch interessant fand natürlich, dass die 16- bis 24-Jährigen AfD, also viele AfD-Wähler gab. Und da ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ich habe schon einen Artikel gelesen, eben, dass AfD mit am besten oder am meisten vertreten ist auf den sozialen Medien. ist natürlich auch dumm, sorry, ist so, dass die anderen das nicht sind, aber...
Das ist crazy, ja. Ne? Vor allem auf TikTok sind sie halt wahnsinnig unterwegs.
Das ist schlau.
Millionen von Followern auf TikTok wären die etablierten Parteien. Zehntausende haben oder so. Also richtig krasse Abstände. Ja. Ja. Die haben das gut gemacht. Du kannst an den Leuten sehen, wie man Wahlen gewinnt. Ja. Nämlich nicht mit, wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken? Nicht mit politischer Arbeit. Hm. Ja. Da geht es nicht um Politik, da geht es einfach um Emotionen, wie bei so vielen Sachen.
Hm. Ja. Und warum warst du nicht wählen?
Weil wir keine echte, gute, prophetische Alternative haben im ganzen politischen Milieu. Wir haben nur schlecht oder ganz schlecht. Und die letzten Jahre habe ich dann gerne einfach mal das so, okay, dann wähle ich halt die schlechtere Alternative, bevor die ganz schlechte Alternative kommt. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch viele links oder rechts außen gewählt haben. Auch Sarah Wagenknecht hat ja auch abkassiert, sag ich mal, so für ihre Verhältnisse aus dem Stand, krass. Warum Leute solche Parteien wählen, die ja noch nie haben zeigen müssen, wie sie wirklich regieren, sondern die nur Sprüche machen. Das ist einfach die emotionale Reaktanz auf eine Politik, die völlig über die Köpfe von Menschen hinweggeht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Rechtsruck ist, sondern ich glaube, dass uns Medien einfach vorgemacht haben, wir würden ihre Meinung wäre die Meinung der Bevölkerung. Und das ist sie nicht. Also da gibt es ja einen Haufen Umfragen unter Volontären und Journalisten, die zeigen, dass im Bereich des Journalismus, ich glaube, um die 90% alle links oder ganz links wählen. Und das spiegelt sich in deren Berichterstattung wieder. Und die zeigen uns dann auf, das ist alles mediales Framing, die zeigen uns dann auf, wie wichtig das alles ist, die ganzen Themen, die sie setzen, die aus meiner Sicht auch gar keine echten linken Themen sind, die nennen sich nur so. Aber da geht es ja gar nicht um soziale Ungerechtigkeit oder solche Sachen, sondern da geht es um diese woken Identitätsthemen überhaupt. Völliger Schwachsinn, warum linke Parteien solche Themen sich auf die Agenda setzen. Und dann tun die so, wie wenn das die wichtigsten Themen der Welt wären und die spiegeln überhaupt nicht die gesellschaftliche Realität wider. Und dann fallen sie aus allen Wolken. Wie konnte das passieren? Rechtsruck, bla und blub. Dabei war die Bevölkerung schon immer so.
Ja.
Es ist einfach, die leben in ihrer Bubble. Und jetzt sind wir bei Durlach und wo wir hier wohnen, warum wir so viel Grüne wählen. Weil hier die reichen Leute wohnen. Meine Nachbarn hier haben alle mehrere Autos, mehr Autos als Bewohner in ihrem Haus und in ihren Familien. Die haben Kohle, dass sie ihnen aus allen Knopflöchern rauswählt. Die können dann noch ein bisschen Weltrettung machen. Die Grünen wählen, die leben in ihrer eigenen Bubble und haben aus meiner Sicht auch keine Lösung für die Probleme der Gesellschaft. Und deswegen werden sie auch nicht gewählt. Also zumindest nicht in der Masse. Und uns fehlen Alternativen, wirklich, die eine gute, echte, prophetische Alternative darstellen, momentan.
Und was ich da eben auch spannend finde, was hätten die gewählt, die nicht gewählt haben? Also,
ja.
So, ne? Oder wie sind die aufgestellt? Sind die eher, ich sag jetzt mal, auch wenn sie vielleicht so wie du bewusst nicht gewählt haben, weil sind sie eher, aber trotzdem, keine Ahnung, CDU näher oder Linke näher oder was auch immer so. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade zum Beispiel in Durlach Leute, die halt eben, wie du gerade gesagt hast, die so die reichen Linksliberalen so sind, die Weltretter, dass die tendenziell schneller wählen oder mehr wählen gehen als jetzt andere. Deswegen frage ich mich, ob wir von Deutschland hier noch rechter sind, als die Wahlergebnisse sind. Weißt du, wie ich meine? Weil die Wahlergebnisse sind ja nur 2/3 der Menschen in Deutschland. Das ist ja auch wichtig zu beobachten.
Ja, das ist interessant. Ich kenne ja noch mehr Leute, die aus Überzeugung nicht wählen. Die ich kenne, sind mehr intellektuelle Menschen, die einfach die irgendwie den Eindruck haben auch, dass irgendwie dieses ganze System einen hohen Kaputtheitsgrad aufweist und der sich mit dem aktuellen Personal und dem zugehörigen Wahlprogramm halt nicht lösen lässt. So. Und dann ist halt die Frage, wie reagiere ich drauf? Und dann gibt es halt Leute, die reagieren mit einer typischen Reaktanz drauf. Also ich bin dann einfach mal dagegen und dann mache ich mein Kreuz bei denen, die am meisten verhasst sind, um es denen mal zu zeigen und denen eins auszuwischen.
Mhm. Oder, das heißt, du würdest sagen, viele, die AfD gewählt haben, haben einfach aus Frust vor gegenüber der Ampelkoalition zum Beispiel die AfD gewählt.
Also ich glaube, das trifft wahrscheinlich noch mehr auf die Wähler der Linken. Der Linken zu. Ich denke, die Linke, also zumindest die, die ich kenne, wählen noch mehr Leute aus Protest. Also trifft auf beide Parteien links und rechts zu, die, sagen wir mal, ein bisschen radikaler sind. Aber ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, einfach durch Stimmenthaltung aufzuzeigen, dass ich in dem System nicht mitmache. Also wenn die Wahlbeteiligung so stark fällt, das wäre meine Hoffnung, die Wahlbeteiligung fällt so stark, dass die Menschen sagen, ey, das kann doch nicht mehr Demokratie sein, uns wählt ja überhaupt keiner mehr. Das wäre für mich ein interessantes Spiel, wenn die Wahlbeteiligung unter 50% fallen würde, was wäre die Argumentation von Seiten der Politiker?
Wobei das ja dieses Mal nicht der Fall war, die Wahlbeteiligung ist ja nach oben gegangen.
Ja, genau. Aber halt nicht so, wie sie es erhofft hatten sich.
Ja? Was war die Hoffnung gewesen?
Die Hoffnung der etablierten Parteien ist ja gewesen, dass eben die aktuelle Politik irgendwie gewählt wird. Aber ach so. Die Menschen haben ja die aktuelle Politik abgestraft.
Ja, ja, klar.
Das war wahrscheinlich nicht das, was sie wollten.
Klar.
Und das hätte ich auch gemacht, wenn ich gewählt hätte, hätte ich die aktuelle Politik abgestraft. Aber mit was soll ich sie abstrafen? Hm. Mit was für einer Partei?
Spannend. Ja, ich bin anderer Meinung, aber wir reden jetzt heute nicht, also genau, wir machen hier einfach mal einen Punkt. Also ich habe gewählt.
Das ist gut.
Genau, und wir kommen zu dem Thema, dem eigentlichen.
Und da sind wir eigentlich schon beim Thema.
Über Konflikte.
Wir sprechen über Konflikte.
Und wie man Konflikte gut managt oder wie, Emanuel, das war dein Thema, sag mal einen Satz.
Ja, wie ich mit Konflikten umgehe. Die letzte Zeit beschäftigte mich das einfach, wie wir unterschiedlich mit Konflikten umgehen. Und im Zuge dessen habe ich übrigens auch entschieden, bewusst nicht zu wählen.
Ah, deswegen
ist das für mich schon auch zusammenhängend, weil ich da echt, ich hadere mit der aktuellen Politik sehr stark. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Konflikt umzugehen. Und ich habe mich den anderen Möglichkeiten bewusst sozusagen verschlossen, die sonst auch da gewesen wären. Und die sind für mich noch schlechtere Alternativen. Ja. Aber so hat jeder seinen eigenen Umgang mit Konflikten. Und ich glaube, mir ist es bewusst geworden die letzte Zeit, wie unterschiedlich Menschen mit Konflikten umgehen und wie vieles davon vielleicht auch erlernt ist. In der eigenen Familie oder in der eigenen Biografie. Ich habe erlernt, mit Konflikten umzugehen. Und da wäre meine erste Frage mal an dich. Zilla, wie gehst denn du mit Konflikten um?
Also können wir kurz mal Konflikte definieren?
Ja, gute Frage. Da fängt es schon an. Weil die Frage ist, empfindet jemand das auch als Konflikt, was zwischen uns besteht, was ich als Konflikt empfinde?
Ja.
Also wenn es zwischen zwei Menschen zu einem Konflikt kommt, nehmen wir es zum Beispiel zwischen zwei Menschen, dann ist es manchmal der Fall, dass nur der eine diesen Konflikt empfindet und der andere diesen Konflikt überhaupt gar nicht empfindet.
Genau, der würde vielleicht sagen, wir haben einfach eine Meinungsverschiedenheit.
Genau.
So wie wir jetzt sagen, okay, du gehst aus Überzeugung nicht wählen und ich gehe aus Überzeugung wählen.
Genau. War das ein Konflikt?
Für mich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann das so stehen lassen.
Ja, ich kann das auch
gut stehen lassen. Aber das kommt natürlich auch immer auf die Beziehung drauf an, ne?
Ja, genau. Genau, und ein anderer wird es ganz schlimm finden. Ich habe einige wirklich gute Freunde, die in der Politik tätig sind, als Abgeordnete irgendwo, und die sich aufstellen lassen haben. Hm. Die sind vielleicht, wenn sie das jetzt hören, voll enttäuscht von mir. Hm. Das könnte einen Konflikt produzieren auf jeden Fall.
Also das heißt, ein Konflikt hat immer ein Stück weit zwei Parteien, also im Kleinsten wahrscheinlich zwei Menschen einfach und im Größten, keine Ahnung, zwei Völker.
Ja.
Und mindestens eine der beiden Parteien empfindet die Meinungsverschiedenheit oder es entsteht, es gibt eine Meinungsverschiedenheit und mindestens eine davon versteht die Meinungsverschiedenheit als ein
Problem
für die Beziehung.
Ja. Also ich würde sagen, es gibt einfach verschiedene Eskalationsstufen von Konflikten.
Ja.
Die fangen einfach ganz unten an und das ist einfach ein ganz normaler Diskurs. Wir haben einen Konflikt auf einer Sachebene, der ist für beide vielleicht sogar unproblematisch. Ne?
Da würde ich ja schon mal einhaken, dass es eine Sachebene zwischen Menschen ja schwachsinnig ist.
Ja.
Also eine reine Sachebene. Selbst jetzt Wahl ist ja nicht... Ja, also eine Sachebene, weil wir sind ja Menschen.
Ja gut, aber es gibt, ja okay, man kann sich, objektiv gibt nicht. Man ist immer irgendwie beteiligt also persönlich beteiligt. Aber es gibt auf jeden Fall, darauf können wir uns einigen, denke ich, ein ganz untere, ganz niedriges Level von Konflikte, das einfach auch, wo nicht so viel emotional mitspielt, sondern wo wir einfach nur sagen, hey, das ist grün, das ist türkis, nee, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen blaugrün für mich oder so, wo man einfach diskutieren kann oder keine Ahnung, ist die eine Partei besser als die andere. Das muss ja noch nicht emotional sein. Aber dann kann sich eben höhere Eskalationsstufen, eben da kommt mehr Emotion dazu, dann kommt mehr auch persönliches Engagement dazu und das persönliche Engagement kann dann auch körperlich werden, gewalttätig oder so, vielleicht emotional gewalttätig, dann vielleicht auch körperlich gewalttätig und dann haben wir eben Kriege irgendwann als vielleicht höchste Form des Konfliktes. Aber alle funktionieren halt nach einem ähnlichen Muster wahrscheinlich einfach, dass über an irgendeinem Moment da zwei Sachen aufeinander geprallt sind, die einfach unvereinbar geschieden haben. Und wie gehen wir dann damit um? Ja, und das sind ja Grundmuster, die lernst du im Sandkasten, um das mal zu sagen.
Absolut.
Das ist mein Förmchen, das ist dein Förmchen. Wenn meine Kinder mit mir über Politik diskutieren, manche machen das gerne, dann benutze ich oft den Vergleich, sage ich, das ist wie Sandkasten, nur halt auf höherer Ebene, was die gerade machen. Gib mir so, du hast meine Burg kaputt gemacht, ich mach dein Spielzeug kaputt, weil ich stärker bin und größer. Das ist Krieg, so funktioniert Krieg. Ne? Und dann sich hineinzusteigern in schlechte Gefühle bis hin zum Hass, bis hin zum tödlichen Hass. Das hat sehr viel auch mit Gefühlen zu tun und auch über die Fähigkeit, diese Gefühle zu durchschauen und ihnen vielleicht auch Ausdruck zu geben. Denn Konflikte sind dann auch nichts anderes als Gefühlen, denen ich Ausdruck gebe, in meinem Mitgegenüber sozusagen. Ich bin nicht deiner Meinung, ist ja eigentlich an sich kein Problem.
Ja.
Aber sobald es sich mit einem Gefühl verbindet, hat es eine andere Wertigkeit.
Absolut. Ja. Genau. Und da würde ich eben sagen, okay, also wenn ich jetzt an Konflikte in meinem Leben denke, dann geht es ja nicht darum, dass der andere eine andere Meinung hat, sondern dass mich das persönlich trifft, dass der andere eine andere Meinung hat.
Genau, deswegen ist das Thema Gefühle, also Emotionen so wichtig bei dem Thema Konflikte, weil erst die Emotionen machen eine Meinungsverschiedenheit zu einem echten Konflikt. Ne?
Ja.
Ansonsten ist es tatsächlich nur eine Diskussion. Die ist ja auch irgendwie konfliktlich, also ist ja auch ein Konflikt im Sinne von Unterschiedlichkeit oder so, aber die ist nicht schlimm.
Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Emanuel, wo ist das Problem? Also das habe ich dich tatsächlich auch gefragt, ne, wieso müssen wir über das Thema reden? Ich sage einfach, naja, wir reden über den Konflikt und dann ist alles gut. Was ist die Problematik dabei?
Ja, das Problem ist, dass unser ganzes Leben voll ist mit Konflikten und manche dieser Konflikte auch irgendwie uns bestimmen, das ist mir in letzter Zeit nochmal wichtig geworden, dass die in uns bestimmen, uns innerlich bewegen, manchmal ohne, dass wir es merken.
Ah, okay. Ja?
Also Konflikte, die da sind, die wir einfach begraben haben oder so, beigelegt haben.
Das heißt, du würdest sagen, solche Konflikte, wo man anfangs gedacht hat, man könnte die klären und dann irgendwann feststellt, es geht aber nicht.
Mhm.
Und dann lebt man einfach in der quasi Resignation.
Genau, manchmal kann man einfach keine Möglichkeit gefunden, diesen Konflikt zu klären.
Okay, spannend, ja.
Und dann gibt es gibt immer eine Möglichkeit, also es gibt immer, man klärt den Konflikt ja immer. Auch ein, ich spreche nicht mehr mit dir, Sprachlosigkeit, sich zurückziehen, ist auch eine Klärung des Konfliktes. Es hat den Konflikt halt nicht gelöst oder transformiert oder auf eine höhere Ebene gebracht, sondern es hat den Konflikt halt irgendwie, und da sprechen wir jetzt in der Ukraine wieder darüber, über ein Einfrieren des Konfliktes. Das scheint ja am Horizont sich abzuzeichnen. Mm. Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine wird eingefroren. Und wie viele Menschen leben auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Personen dauernd mit eingefrorenen Konflikten?
Ja. Und das ist ja, und das ist ja das wirklich Wichtige, wenn wir über Konflikte reden. Nicht dieser Konflikt, der sich dann in einem 15-minütigen Gespräch geklärt hat, sondern über die Konflikte, die uns wirklich nachgehen und wo wir das Gefühl haben, wir finden keine Lösung, wir sind in der Sackgasse und was mache ich jetzt?
Und das hat aber schon mit den 15-minütigen Gesprächskonflikten zu tun, denn in denen zeigt sich ja meine Konfliktlösungsstrategie. Also wenn ich es prinzipiell schaffen kann, sage ich mal, einen Konflikt, Konflikte an und für sich zu lösen, dann ist es prinzipiell ja möglich, jeden Konflikt irgendwie zu lösen. Also prinzipiell.
Dem würde ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass es...
Zumindest habe ich Konfliktlösungsstrategien erlernt. Absolut. Ich könnte versuchen, die auch anzuwenden auf andere Konflikte.
Voll. Das würde ich, dem würde ich auf jeden Fall...
Aber in der Realität funktioniert es nicht.
Richtig, genau. Genau. Ich kann noch so ein guter Konfliktlöser sein, und der, ich sage jetzt mal, 90% der Konflikte wirklich souverän meistert oder gut meistert, weil ich es einfach gelernt habe und weil ich mir Mühe gebe und Engagement da reingebe und eben nicht mich zurückziehe. Aber ich glaube... manchmal können wir auch verzweifeln daran, weil wir merken, vielleicht bei dem einen oder anderen Konflikt, der lässt sich eben nicht so leicht lösen.
Also jetzt nochmal meine Frage an dich.
Ja.
Was ist deine erlernte Konfliktlösungsstrategie?
Also ich würde sagen, mein erlerntes Rückzug. Meine mittlerweile, die ich jetzt lernen darf oder ist. Die ich lernen will, ist ansprechen.
Okay, also...
weil ich einfach merke oder ja... Also erstens mal, Rückzug ist keine Lösungsstrategie und also keine sinnvolle, meiner Meinung nach, obwohl ich die Tendenz dazu habe. Weil ich einfach gemerkt habe, also es schadet einfach halt, ne? Also weil eben dann der Konflikt halt immer noch da ist, also Rückzug löst ja keine Konflikte normalerweise.
Aber es kann dann im ersten Moment auch wertvoll sein, sich zurückzuziehen, oder?
Ja klar, aber das mache ich sowieso.
Ach so.
dann ist die Frage, was ist dann der zweite oder dritte Schritt? Ja. Ist dann immer noch Rückzug und Resignation oder gehe ich dann den Konflikt an?
Ja, bei mir ist ja der Weg genau andersrum. Ich bin drauf getrimmt, im ersten Moment zu vernichten, das Gegenüber. Mhm. Als du bist halt Älteste in einer Familie, ich bin ein Sandwich-Kind. Das heißt, das erlernte Verhalten ist Kampfmodus direkt. Ja. Dominanz, Aggression, um den Gegner zu vernichten. Und ich muss genauso, das ist nicht immer schlecht, manchmal ist einfach sich zu behaupten auch gut, aber es löst am Ende die Konflikte halt nicht, also manche Konflikte nicht wirklich. Ne? Und da muss ich dann lernen, mein Konfliktlösungsportfolio zu erweitern. Ich würde nicht sagen, dass es schlimm ist, was ich für eine Konfliktlösungsstrategie gelernt habe von zu Hause aus. Aber ich muss sie einfach erweitern. Ne? Zum Beispiel ein kleines Kind, was in der Gefahr steht, missbraucht zu werden von jemand Erwachsenem, dem ist ja nur zu wünschen, dass es diesen Konflikt so löst, dass es aggressiv sich zur Wehr setzt und es nicht mit sich machen lässt. Da in diesem Fall ist es sehr hilfreich, dass es lernt, Konflikte mit Aggression zu begegnen. In einem anderen Fall fällt das Sensorium, um zu merken, jetzt bei mir halt, dass der Konflikt, den wir gerade haben, und das war bei mir oft der Fall, irgendein theologischer Konflikt mit irgendjemand, irgendein Thema, dann reagiere ich halt mit demselben Sensorium. Also mit derselben Strategie, ja, völlig unangemessen an der Stelle. Ich muss doch nicht den anderen vernichten, nur weil er in einer Sachfrage einen anderen Standpunkt einnimmt. Ne? Aber da merkst du erst im Laufe des Lebens, wie tief die Art und Weise, wie du mit Konflikten umgehst, einfach bei dir sitzt und wie die dann dazu führt, dass du Entscheidungen triffst in Konflikten, die vielleicht in dem Moment gar nicht hilfreich sind für diese Art von Konflikt, in der du jetzt gerade stehst. Also wenn ich jetzt in einer Vorstandssitzung oder so sitze, bin in mehreren Vorständen, und wenn ich da in der Sitzung sitze und wir haben ein Thema zu besprechen, eine Strategie, eine Vision, in welche Richtung wir gehen, also da wäre, und wir sind unterschiedlicher Meinung, da wäre es völlig unangemessen, sag ich mal, damit, also mit dieser inneren Einstellung reinzugehen, es kann nur einen Sieger geben am Ende, und der heißt Immanuel. Das wäre völlig unangemessen. Und wenn ich da nicht gelernt hätte, meine Möglichkeiten zu erweitern, dann wäre ich überhaupt nicht fähig zu leiten. Ja? Es musste sozusagen ein Wachstum geschehen. Und bei dir ja von der anderen Seite her genauso, vermute ich. Erzähl mal, wie dir es damit geht.
Also ich glaube, meine Strategie war deswegen, weil ich, glaube ich, gedacht habe, Konflikte zerstören Beziehungen.
Okay.
Und ich muss Konflikte vermeiden. Und deswegen ziehe ich mich zurück, weil dann tue ich so, als wäre der Konflikt nicht da und dann wird die Beziehung nicht zerstört. Und ich glaube, ich dann erst lernen musste, dass Beziehungen das aushalten, ja sogar, dass Beziehungen bereichert werden, durch Konflikte zu lösen.
Ja.
Und ich glaube, das war dann also, oder ist immer noch, also es ist ja immer noch eine Hürde, ich bin, also genau, das ist ja immer noch meine Erstreaktion, Rückzug, aber diese positiven Erfahrungen, okay, krass, Beziehungen können tiefer werden durch Konfliktlösung, das motiviert natürlich.
Ich finde das, was du gerade beschreibst, voll wertvoll und voll wichtig. Ich finde nur den Begriff Konfliktlösung hier nicht angemessen. Deswegen spreche ich auch nochmal nicht von Konfliktlösung, sondern von Konflikttransformation. Weil Transformation beinhaltet den Gedanke, dass es nicht einfach sich aufgelöst hat, der Konflikt, sondern dass er sozusagen verändert wurde.
Spannend.
Verändert wurde, indem die Energie, die in dem Konflikt drin ist, sozusagen in was Positives, was Gutes umgewandelt wurde. Und in diesem Sinne sind Konflikte im eigentlichen Wortsinn notwendig. Weil es gibt eine Not, die da ist und die wird gewendet in etwas anderes. Die wird nicht einfach nur abgewendet, dass sie nicht mehr da ist, sondern sie wird sozusagen, es verändert sich die Energie zwischen uns. Und da ist Konflikt was super, super Wertvolles. Wir können das ja, sag ich mal, in der Bibel zum Beispiel an verschiedenen Stellen sehen, wie wichtig dieser Konflikt oder diese Möglichkeit auch Konflikte sozusagen zu transformieren, wie wichtig die ist, wenn wir Paulus, also der bekannteste Konflikt im Neuen Testament, denke ich, ist der Konflikt zwischen Paulus und Barnabas nach der ersten Missionsreise, wo sie den, keine Ahnung, Neffe oder so von Barnabas mitgenommen haben, den Markus, und der dann irgendwie bei der Hälfte umtreten, keinen Bock mehr hat. Und der Paulus als der typische Macher halt einfach sich dermaßen darüber aufregt und sagt, den Luschi nehmen wir mit, auf keinen Fall. Und der Barnabas ihm aber nochmal eine Chance geben will, und dann wird da ja so ein Ausdruck verwendet, die Luther-Übersetzung übersetzt, sie gerieten hart aneinander, also die haben sich mächtig gestritten. Und dann trennen sie sich, und dann ist das Erste, was passiert, also erstmal ist es schlecht, sie trennen sich, sie können nicht mehr miteinander an der Stelle. Und wenn du an der Stelle deine Bestandsaufnahme beenden würdest, würdest du sagen, oh, dumm gelaufen, die haben den Konflikt aber nicht lösen können. Aber wenn du im Weiteren guckst, ist es ja wahnsinnig cool. Dadurch, dass sie sich getrennt haben, entstehen zwei neue Missionsteams. Der Barnabas zieht mit dem Markus alleine weiter und der Paulus schnappt sich den Silas, und es beginnt bei ihm die zweite Missionsreise, und sie haben sich schon mal multipliziert als Missionsteams. Das ist das Erste, was positiv ist. Und dann ist mir einige Jahre später erst aufgefallen, bei einer der Grußlisten, wie Paulus den Markus nochmal erwähnt und ihn als ein Vorbild im Glauben darstellt, wo offensichtlich was auch zwischen Paulus und dem Markus wieder in Ordnung gekommen ist. Also wo etwas transformiert wurde und wo man dann am Ende sagt, unterm Strich ist diesem Konflikt, der ist super gelaufen am Ende. Auch dieser, dass der Streit eskaliert ist, war vielleicht im Moment nicht geil, aber ganz am Ende unterm Strich war es ein voller Gewinn. Die reden gut miteinander, also auch übereinander. Paulus redet offiziell in einem Brief positiv über den er vorher quasi abgekanzelt hat. Reden gut übereinander und sie haben eine Multiplizierung der Arbeit erfahren und so. Also der Konflikt war super.
Und das finde ich richtig cool. Also für Personen wie mich, sage ich jetzt mal, dieses keine Angst vor Konflikten zu haben, selbst nicht vor Konflikten, die erstmal vielleicht schlimm aussehen, so, ne? Und die nicht vielleicht sofort gelöst werden, weil dieser Konflikt ja wahrscheinlich nicht sofort gelöst wurde, sondern der hat es wahrscheinlich angehalten. Und das finde ich total wichtig, weil wir manchmal vielleicht zu stark, vielleicht auch in Gemeinde, auf wir müssen uns alle ganz arg lieb haben, und lieb haben heißt, wir dürfen keine Konflikte haben. Dabei würde ich mir manchmal wünschen, wir würden lieber mal offen, hart aneinander geraten. So. Ich weiß noch, letztens hatten wir so eine coole, Das war so cool, da habe ich einen Konflikt mitbekommen bei uns in der Gemeindegliedersitzung, also das war nicht in der Sitzung, sondern danach, wo zwei richtig aneinander geraten sind und der eine richtig ausgerastet ist, aber nicht ausgerastet im Sinne von unter der Gürtellinie, sondern einfach, du gemerkt hast, okay, die sind richtig sauer aufeinander. Und ich fand das, das hört sich dumm an, aber ich fand es so ein wertvoller Moment für mich, weil ich gedacht habe, so ja, so ist Gemeinde und ich wünsche mir, dass so Gemeinde mehr ist, dass wir ehrlicher sind. Weil oftmals ist es doch ganz, also wenn wir ehrlich, also ich zumindest, so sind, dann sind wir in Gemeinde oft so, okay, dadurch, dass ich dich nur sonntags sehe, schluck ich lieber runter und tu dich nicht mal hart anfahren. Dabei würde ich mir manchmal wünschen, die Leute würden mich eher anfahren und wir könnten mal eine Runde streiten.
Ja.
Als dass wir so hintenrum dann vielleicht total sauer sind oder unseren Zorn runterschlucken. Wo ich mir denke, so, wieso machen wir das nicht öfters?
Ja. Und deine Antwort ist darauf, auf diese Frage? Oder ist es eine rhetorische Frage gewesen?
Das war keine rhetorische Frage. Ich frage mich wirklich, warum wir das nicht machen. Ja. Eine Antwort ist vielleicht, dass wir vielleicht manchmal Liebe falsch verstehen. Dass wir denken, Liebe heißt, wir dürfen mal nicht hart aneinander geraten. Und auch dieses vielleicht auch Angst zu haben, ich bin von der Vergebung des anderen abhängig. Weil wenn ich mich vergreife im Wort, dann bin ich ja abhängig davon, dass der andere mir vergibt. Aber ich würde mich lieber manchmal vergreifen, anstatt dem anderen aus dem Weg zu gehen, weil dann entsteht keine Beziehung.
Aha, ja, stimmt. Also ein Konflikt zwischen zwei Parteien zeigt auf jeden Fall, dass eine Beziehung da ist. Ne? Dass zwischen uns eine Beziehung herrscht, dass wenn man nicht mehr miteinander redet oder so, das ist ja... Also der Tod einer Beziehung,
ja,
dann gibt es quasi keine Beziehung mehr.
Und es zeigt ja auch dem anderen, hey, ich bin in gewissermaßen ein Stück weit auch abhängig von dir. Also die Beziehung, die macht was mit mir und das, was du vielleicht sagst, das bringt Emotionen in mir hervor. Und das ist ja manchmal vielleicht auch was, wo wir sagen, ich will aber gerne, dass der andere merkt, dass es mir was ausmacht, wenn du XY sagst zum Beispiel. Ne?
Wahnsinnig guter. Das finde ich ein sehr guter Gedanke. Das ist genau etwas, was mir die letzten Jahre auch wichtiger wird. Während ich früher einfach hart gekämpft habe, mit harten Bandagen, habe ich niemals Verletzlichkeit gezeigt, sondern einfach nur Vernichtungswille sozusagen in Konflikten. Und ich glaube, mit steigender Reife, ich kann es mal nur von mir sagen, wird es mir immer wichtiger zu zeigen, dem anderen, das tut mir weh, was du gerade gemacht hast. Und ich, aber um unseretwillen gehe ich trotzdem in diesen Konflikt rein. Ich gehe den offensiv an, obwohl es mich schmerzt, da drauf zu gucken, was da gerade schiefgelaufen ist zwischen uns. Und ich glaube, das ist eine wachsende Beziehung, ja, eine transformierte Beziehung, eine verbesserte Beziehung. Und die hat sehr viel damit zu tun, dass der einzelne Beteiligte, sage ich mal, wachsende Reife zeigt im Umgang mit Konflikten. Eben keine einseitige Vernichtungsaggression oder einseitiger Rückzug und Beenden des Gesprächs, sondern halt eben so ein ständig in dieser Spannung drin zu bleiben, ne? Sich nicht zu entlassen aus der Spannung. Weil was wir ja machen mit Aggression oder Depression ist, wir versuchen, diese Spannung zu vernichten, die da ist. Diese Spannung abzubauen, die ich spüre also in dieser Konfliktsituation. Und das ist etwas, was ich für mich als echten Gewinn erlebt habe, zu erkennen, dass ein reifer Umgang mit Konflikten eben auch darin besteht, dass ich mich selber nicht aus dieser Spannung entlasse, die zwischen uns besteht, sondern dass ich uns in dieser Spannung halte, also immer diese Tür offen halte zu dir. Ich sage, ich bin nicht deiner Meinung. Lass uns drum ringen.
Ja.
Und es wäre viel einfacher zu sagen, leck mich am Arsch, du bist blöd, oder ja, okay, komm, du hast recht und ich meine Ruhe.
Ja.
Oder so. Beides Mal ist es einfach, man will diese Spannung weghaben, die da ist. Aggressiv oder depressiv. Das ist unreif.
Und das finde ich total cool, was du gerade gesagt hast mit diesem Ringen, weil ich finde, dass da dann echtes Leben stattfindet oder echte Beziehungen, wenn man miteinander ringt. Ich bin eher vom Typ her so, dass ich dann schnell zurückgehe und eben, wie du sagst, dann sag, ja, okay, du hast recht oder so. Wir müssen da jetzt nicht rumdiskutieren. Und Ich habe ein Team, wo ich zusammen mit zwei Männern leite in der Gemeinde, die beide viel beharrlicher sind im Miteinander ringen als ich. Und das tut mir so gut, weil die mich dann nicht aus dem Konflikt quasi oder aus einer Diskussionsfrage rauslassen, sondern dann quasi dagegen stehen. Und das hilft mir oder da darf ich lernen, so wirklich miteinander zu ringen. Okay, was ist jetzt eine gute Lösung und nicht einfach zu sagen, okay, wir sind unterschiedliche Meinungen, ja, okay, dann gebe ich dir halt recht, ich habe jetzt keinen Bock darauf oder so.
Ja. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich mich selber durchschaue und dass ich auch, also für mich selber hat es auch damit zu tun, dass ich auch Worte finde oder Gedanken oder Ausdrücke dafür finde, wie geht's mir eigentlich jetzt gerade damit? Also, keine Emotionen in Worte zu fassen, dass ich irgendwas sowas sagen kann wie, das macht mir aber Angst.
Ja.
Und dann kann ich nämlich im zweiten Schritt sagen, aber ich halte diese Angst aus. Weil das, was wir jetzt hier haben und was jetzt, um was es jetzt geht, ist wichtiger, als dass ich jetzt gerade Angst habe. Und dann ist es wertvoller, ich halte diese Angst aus und wir finden eine gemeinsame Lösung, als ich gebe der Angst jetzt einfach nach und fliehe aus dem Moment raus.
Oder
ne?
Ich werde aggressiv oder so. Kann genau, ja auch eine Angstreaktion
genau.
sein.
Ja, das ist für mich auch Flucht. Flucht nach vorne
ja.
oder Flucht nach hinten, ne? Ich fliehe einfach in der Auflösung des Prozesses. Und deswegen liebe ich auch diesen Begriff der Konflikttransformation und nicht der Konfliktlösung. Weil ja. ich will etwas auf eine höhere Ebene oder ich will diese Energie, die in diesen Konflikt hineinfließt, zu etwas Positivem verwenden, um damit was Schönes daraus wächst, sage ich mal, zwischen uns.
Und ich finde, dafür braucht es aber Beziehungen, wo ich weiß, der andere hat generell ein Ja zu mir und generell ein Ja zum Wir, so. Weil wenn ich, also mir geht's zumindest so, wenn ich nicht wüsste, der andere hat ein Ja, ein grundsätzliches Ja zu mir oder zum Wir, also zu unserem Team jetzt beispielsweise, dann könnte ich, glaube ich, gar nicht in einer Diskussion zum Beispiel mir eingestehen, dass ich gerade Angst habe. Weil ich das Gefühl habe, ich bin also, ich weiß gar nicht, auf welchem Boden ich gerade stehe oder ich weiß gar nicht, muss ich mich jetzt selber verteidigen oder um was geht es hier eigentlich? Aber wenn ich weiß, okay, es geht hier um das Wir und wir wollen eigentlich gemeinsam an ein Ziel, dann kann man das sich auch selber eingestehen. Also mir geht es zumindest so. Was ja wiederum dafür, also spricht eben dieses, okay, was für Beziehungen haben wir eigentlich? Bin ich dem anderen zugewandt? Sag ich jetzt zum Beispiel für Gemeinde gesehen, ich gehe in diese Gemeinde und hier bleibe ich auch und ich gehe nicht weg, wenn der erste Konflikt auftritt. Oder ich bin in diesem Mitarbeiterteam drin und ich gehe nicht raus, wenn es mal schwierig wird. Und wenn du diese Einheit hast so und von allen ein Stück weit, im besten Fall natürlich, dieses, hey, ich gehe nicht raus, auch wenn es mal Konflikte gibt, dann ist es ja ein fantastischer Boden, auch Konflikte wirklich zu, wie du sagst, zu transformieren.
Und ist in dem Sinn echte Diversität, die wird ja manchmal heutzutage sehr schnell beschworen, Vielfalt und Diversität und ist doch nur, und da sind wir wieder bei der Wahl, völlige einseitige Auflösung in eine bestimmte Richtung. Man dominiert einfach das Thema in der Diskussion und denkt dann, man hätte das Thema gelöst, aber ist gar nicht gelöst, sage ich mal. Also jetzt in der Politik nochmal, natürlich haben die Grünen in den Medien alles dominiert mit ihren Themen und so, aber sie haben ja, die Wahl hat gezeigt, dass es keine Lösung war in der Gesellschaft. Das kommt überhaupt nicht, das spiegelt die Wirklichkeit einfach gar nicht wieder von den Menschen. Und so gibt es in der Gemeinde eben auch die Punkte. Es gibt dann Menschen manchmal in Gemeinden, die sind einfach stark, die sind laut, die sind dominant, aber die spiegeln ja überhaupt nicht die Realität wieder von dem, was diese Gemeinde ausmacht. Und andere reagieren darauf, indem sie sich einfach zurückziehen, das Maul halten. Und wenn sie sich die Gelegenheit bietet, Europawahl, dann haue ich denen mal eine rein. Weil jetzt kann ich mein Kreuz machen und kann es denen mal zeigen, dass das, was die machen, völlig an der Realität vorbeigeht. Und das ist unreif, sowas. Sag ich mal, dieses, sowohl zu dominieren, die anderen nicht zu hören, als auch sich zurückzuziehen. Aber gibt es auch nicht nur in Gemeinde, wo wir diese Spannung aushalten müssen, sondern in jeder Beziehung. Ne? Auch Ehepaare habe ich jetzt ein paar vor Augen, wo ich in letzter Zeit gesprochen habe, wo es ja ähnliche Muster gibt. Ne? Also, dass man in Konflikten dann einfach entweder das dominiert, so den anderen, den Partner, die Partnerin an die Wand nagelt oder wo man einfach auf Durchzug stellt. und so.
Ja.
Und diese Spannung auszuhalten fällt manchen schwer, weil sich das so unwohl anfühlt. Hm. Es ist einfacher, aus dem Zimmer zu laufen und die Türe zu klatschen und zu sagen, leck mich doch.
Ja, und da merke ich auch, oder was mir da noch kommt, ist im Bezug auf Konflikte. Ich finde, Konflikte hat auch viel mit Demut zu tun. Also die Frage, finde ich, bei Konflikten ist immer auch dieses, okay, geht es jetzt um mich oder geht es ums Wir? Also geht es mir um, dass ich jetzt gut rauskomme aus diesem Konflikt oder geht es mir darum, dass unsere Beziehung gestärkt wird? Mhm. Und ich finde, dass, also ich erlebe das zumindest in meinen Beziehungen, meine erste Reaktion ist immer, ich muss mich verteidigen, ich muss jetzt gut dastehen, es muss mindestens eine Gleichberechtigung stattfinden im Konflikt. Mhm. Es muss mindestens 50-50 ausgehen, am besten 60-40 für mich, so, dass ich als Sieger rausgehe. Das ist meine erste Reaktion. Und ich merke, oder das, was ich mir wünsche, was ich nicht immer schaffe, aber das, was ich mir wünsche, ist zu sagen, okay, Priscilla, ich wünsche mir ein demütiges Herz, und ein Stück weit dieses Sterben zu lernen, so mir selber zu sterben und zu sagen, nice. Ich will mehr für das Wir sein, als für mich selber. Und ich finde, wenn ich dann von dem anderen das auch weiß, so dieses generelle in Beziehungen oder auch in Partnerschaft oder so, der andere ist generell auch für das Wir, vielleicht erlebe ich es auch nicht, weil der andere auch in dem sündigen Ding, ich will aber für mich kämpfen, aber grundsätzlich zu wissen, hey, wir beide kämpfen eigentlich für das Wir, finde ich eine Hammergrundlage für Konflikte und auch notwendig.
Ich finde das super cool, den Gedanke, auch dieses zu lernen, sich selber zu sterben, diesen eigenen ersten fleischlichen, sündigen Reaktionen, das Aufbegehren, das Innere, dem einfach zu sterben. Und eben, ja, ich würde sagen, die Christus, Jesus einfach groß werden zu lassen im eigenen Leben, indem man das Wir betont und nicht das Ich muss jetzt. Aber was machst du, wenn da vom Gegenüber nichts kommt? Also wenn du den Eindruck hast, nur ich bin hier bereit, die Spannung auszuhalten, mein Gegenüber entzieht sich dem einfach durch Aggression oder Depression.
Ja, das ist eine gute Frage, die hätte ich dich auch gefragt.
Das habe ich gefragt, Edge.
Ich habe dazu oder schon ein bisschen länger her, einen fantastischen Podcast gehört. Kurze Werbung von der Fächerkirche. Exodus heißt der Podcast und die Folge heißt Vergebung.
Hm.
Und da war ein Gedanke, der augenöffnend für mich war, weil ich immer gedacht habe, ich kann nicht in Unversöhnung leben mit anderen Menschen. Ich muss irgendwie, egal was es kostet, ich muss Versöhnung herstellen. Aber das Problem ist, wie du sagst, es funktioniert nicht immer. Es braucht immer zwei für Versöhnung. Und dann hat der Joni in dem Podcast, also Jonathan ist der Pastor von der Fächerkirche und eben in dem Podcast mit, gesagt, dass er das spannend findet, dass Gott selber in Unversöhnung lebt mit Menschen. Und das war für mich, das war für mich so augenöffnend, weil ich gemerkt habe, okay, wenn Gott in Unversöhnung lebt, offensichtlich, ne, weil Gott sagt ja, hey, ich biete den Menschen die Versöhnung an und Menschen werden aber die Versöhnung nicht annehmen, sprich, Gott lebt mit Menschen, die seine Versöhnung nicht annehmen in Unversöhnung, logischerweise. Und ich gemerkt habe, okay, wenn Gott sich das leisten kann oder wenn Gott das aushalten kann, dass Menschen in Unversöhnung mit ihm leben, dann kann ich das auch. Nicht im Sinne von Resignation, nicht im Sinne von, es ist mir scheißegal oder so, das will ich damit nicht sagen, sondern Gott hat auch alles gegeben, ne, für die Versöhnung. Und ich finde da diesen Vers aus Römer 12 so genial, wo steht, tu alles, was dir möglich ist, um mit allen Menschen in Frieden zu leben.
Luther-Übersetzung für die Lutherleser: Soweit an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden.
Und das finde ich ein guter Grundsatz, so dieses, ich will mich danach ausstrecken, mit dir in Frieden zu leben.
Ja.
Aber ich kann dich nicht zwingen. Und dann entsteht eine Unversöhnung. Und dann muss ich diese Unversöhnung aushalten.
Ja.
Und ich kann sie aushalten, weil ich weiß, dass Gott sie auch aushält.
Genau, das finde ich auch ein super Gedanke. Ich bin sogar nochmal in meinen Gedanken beim Thema Konflikt sogar nochmal eine Stufe weiter zurückgegangen. Gott hält es ja sogar gegenüber dem Bösen auf, dem Teufel. Er hält es aus, dass er quasi schon Jahrtausende in einem Konflikt mit dem lebt und dass dieser Konflikt Kreise zieht. Er hält es aus, dass der seine Bosheit und seinen Konflikt, den er mit Gott hat, auf die Menschheit ausdehnt. Und so ist ja im Menschlichen auch. Wenn ein Konflikt besteht, weil ich sehe, dass jemand anders schlimm ist, dann will ich ja gerne das ändern, aber ich kann es halt manchmal auch nicht ändern. Und dann muss ich diese Fähigkeit mitbringen, das auszuhalten, dass der andere sich nicht ändert, sich nicht geändert hat und dass das auch Auswirkungen auf wiederum andere hat. Dass der als böser Mensch, an der Stelle zumindest, als böser Mensch rumläuft und andere verletzt mit dieser Art. Und das fällt mir schon auch schwer. Da würde ich am liebsten dem Einhalt gebieten. Und es siehst, und jetzt sind wir wieder bei Politik. Politik passt super. Du siehst bei manchen Politikern ja auch diesen Hang danach, immer die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen. Und wir haben das in Corona gehabt, wir haben das bei dem Thema, also wenn immer die Grünen sind, beim Thema Klima oder keine Ahnung, wie Menschen denken, dass in der Frage gibt es doch nur diese Meinung. Und wenn du dich nicht dieser Meinung anschließt, dann bist du schlecht und dann muss ich dich zwingen, diese Meinung zu übernehmen. Weil ansonsten, das ist auch offensichtlich, ja, alternativlos. Das hat der Merkel geprägt, die ganze Zeit, das ist alternativlos. Alles ist irgendwie mal alternativlos. Und dann muss ich den anderen da reinzwingen. Das ist keine reife Konfliktlösung, weil es gibt immer Alternativen. Und ich bin nicht der Nabel der Welt. Mit meiner Betrachtung des Themas. Ich weiß nicht, ich kann doch nicht einfach alles wissen. Also gehe ich von meiner Sicht der Dinge aus, versuche, wie du sagst, dem anderen Frieden anzubieten, versuche das Thema zu lösen, soweit ich kann, und überlasse aber dem Gegenüber die Freiheit, sich auch anders zu entscheiden. Und eben das nicht auf die Weise anzugehen, wie ich denke, dass es richtig wäre. Oder das hat wieder mit Demo zu tun. Das ist mega cool. Jetzt hat mich noch eins bewegt. Wenn du, also ich habe in letzter Zeit ein, zwei Gespräche gehabt, wo Menschen in Konflikten sozusagen zu mir gekommen sind oder eigentlich immer nur eine Seite zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Was soll ich tun? Also die Frage, die mich bei den Konflikten noch bewegt, ist, es gibt eben die Möglichkeit, dass ich dass ich jemanden hinzuziehen muss, um einen Konflikt zu lösen. Habe das in letzter Zeit ein paar Mal gehabt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt hat, eine Person, waren jetzt immer Männer, die gesagt haben, ich kriege den Konflikt nicht gelöst. Und da habe ich gedacht, das ist gut, dass man sich einen Berater sucht. Aber wann ist der Punkt? Vielleicht sind da jetzt welche, die zuhören und sagen so, ich bin in einem Konflikt, ich kriege das allein nicht mehr hin. Also wenn du es allein nicht mehr hinkriegst, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der Punkt, gut, jemanden zu suchen als Berater. Aber wann braucht man sowas wie einen Mediator oder einen Berater für Konflikt? Was würdest du sagen?
Boah, also ich weiß nicht, ob es da eine Standardlösung gibt, aber ich hätte auch gesagt, wenn man selber merkt, okay, ich merke, wir drehen uns nur noch im Kreis, wir haben irgendwie keine Lösungsmöglichkeit mehr, beide vielleicht auch nicht und haben das Gefühl, wir sind in der Sackgasse, dann finde ich es gut zu sagen, hey, lass mal jemand Drittes hinzuziehen. Oder was ich auch ein spannender Gedanke finde, was ich selber schon gemacht habe in meinem Leben, das habe ich mal irgendwo auf einer Fortbildung gehört und das war total krass, weil ich irgendwie nicht gedacht hätte, dass es eine Lösung ist. Da haben die gesagt, hey, manche Konflikte, die gehen über Jahre und du führst die ganze Zeit Gespräche und du ziehst sogar vielleicht Leute hinzu und du hast eine Supervision dort und da und Mediator und tralala und überhaupt und der Konflikt ist trotzdem nicht gelöst. Und dann haben die gesagt, und das fand ich gigantisch, ich habe es ausprobiert in meinem Leben, also in meinem Fall war das die beste Lösung, dann kann es manchmal sein, dass du trotz Konfliktgespräche, keine Konflikttransformation stattfindet, in dem Sinne, dass du zufrieden irgendwie bist. Und dann kann es sein, dass beide sich vielleicht darauf einigen können, zu sagen, wir fangen nochmal bei Null an. Also im Sinne von, wir legen alles, was bisher war, ad acta. Wir erkennen an, wir können diesen Konflikt nicht lösen, nicht transformieren vielleicht in guter Art und Weise. Wir heben beide quasi oder wir hissen beide quasi so die weiße Flagge und wir sagen, okay, ab jetzt fangen wir nochmal von vorne an quasi. Und das fand ich total krass. Ich würde das nicht vorschnell machen. Ich würde nicht, weil es ist wichtig, über Sachen zu reden und das zu diskutieren und Vergebung auszusprechen und tralala und so. Aber da habe ich gedacht, ja, ich glaube, manchmal kann es sein, dass man dann sagen muss, okay, und jetzt ziehen wir eine Linie. Und jetzt reden wir nicht mehr über, was ich, über ein bestimmtes Thema oder so. Und jetzt fangen wir nochmal von Neuem an und wir holen nicht mehr die alten Kamellen hoch, die wir seit Jahren hochgeholt haben.
Aber da müssen beide mit einverstanden sein, sonst funktioniert es nicht, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es auch geht, wenn eine Person, wenn vielleicht die andere Person gar keinen Konflikt sieht, aber die andere Person.
Ah, okay, ja, okay.
Und dann die Person, wenn du die Person vielleicht bist, die den Konflikt versucht zu klären und die andere Person sieht vielleicht gar nicht oder so, dann kann man auch auf der einen Seite nur sagen, okay, ich lasse das jetzt los, ich lasse Verbitterung los, ich lasse Enttäuschung, Verletzung los, ich warte nicht mehr auf die Vergebung des anderen, bis ich wieder Frieden habe in der Beziehung, sondern ich hakt es ab, auch wenn die andere Person mir zum Beispiel keine Vergebung zugesprochen hat oder um Entschuldigung gebeten hat.
Ach Mai, das sind so coole Gedanken. Ich würde gerne noch lange mit dir drüber reden, Zilla, aber das geht nicht. Wir müssen jetzt einfach mal einen Schnitt machen vorbei. Jetzt müsst ihr alleine zurechtkommen im Rest von eurem Leben.
Ihr habt ja hoffentlich eine Bibel zu Hause, das ist das Wichtigste.
Vielleicht werden wir irgendwann das mal fortführen, weil mir sind schon noch einige Gedanken auf dem Herzen, die ich zu dem Thema habe, auch wie wir Konfliktlösungsstrategien und so angehen. Aber
ihr dürft gerne auch Fragen stellen zu dem Thema.
Ja, genau. Das fände ich auch super, wenn dich jetzt gerade als Zuhörer was bewegt, dann hau einfach rein, stell uns eine Frage, was soll ich in diesem oder jedem Fall machen? Das würden wir total gerne bearbeiten.
Voll. Also nicht, dass wir die Profis sind.
In Konflikten schon. Nicht vielleicht in Konflikttransformationen. Aber Menschsein bringt eine gewisse Professionalität absolut mit Konflikten mit sich.
Richtig.
Gut.
In dem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Bis dann, ciao.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.